Ja, es geht ja wirklich darum, dass Menschen unseren Gott kennenlernen. Und nicht, dass wir ihnen etwas verkaufen oder dass wir sie überreden, an einen Gott zu glauben, den sie nicht erlebt haben. Sondern es geht darum, dass sie Gott erleben. Weißt du, Religion ist von Menschen für Menschen. Das ist Religion. Aber Glaube, Gott, das ist eine lebendige Beziehung, das ist etwas Lebendiges. Gott zu hören, Gott wahrzunehmen, ihn zu verstehen und so weiter, das ist was gewaltig ist. Und weißt du, das Coole ist, es ging ja nicht nur mir darum, dass mich jemand anspricht auf Jesus, sondern ich wusste, wenn ich anfange, über diesen lebendigen Gott zu erzählen, dann ändert sich die Atmosphäre. Und das ist, was passiert. Wenn Gott wirklich da ist, dann verändert sich die Atmosphäre und die Leute merken, jetzt rudern wir immer tiefer rein. Zwei Möglichkeiten, wir rudern hier irgendwie wieder raus. Aber auf jeden Fall vergessen die sowas nicht, das ist cool. Halleluja. Okay, ich möchte heute über ein paar Dinge sprechen, die mir groß geworden sind. Und die Stelle kennt jeder. Ich lese aber trotzdem kurz vor. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er: Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und er fing an zu sinken, schrie und sprach: Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ich denke, diesen Abschnitt kennen wir alle. Petrus springt aus dem Wasser, geht auf dem Wasser, Hammer. Das kennst du auch, Gattige Welt, die Story, dass da jemand mal auf dem Wasser gelaufen ist, ne? So, und ich find's interessant, ja, also wenn wir das so betrachten, weißt du, die Jünger wurden von Jesus angewiesen, ans jenseitige Ufer zu fahren. Und das war kurz nach der Speisung der 5000. Also die haben gewaltiges Wunder gerade erlebt. Über 5000 Leute eigentlich. Es wurden ja damals nur die Männer gezählt. Übrigens, ne, wenn du auch mal Bibelstellen hast, wo dann steht ihr Brüder. Damit sind auch die Schwestern gemeint. Ne, nicht, dass du denkst, boah, die Männer, die haben es schwer. Ne, da steht alles für die drin. Es gibt ein paar Stellen, da steht ihr Schwestern. Halleluja. Nein. Und damals auch bei der Speisung der 5000 wurden nur die Männer gezählt. Aber da waren Kinder und Frauen dabei. Das heißt, es war weit über 5000 allein schon aus diesem bisschen da zu verköstigen, ist der Hammer. Aber es waren noch mehr gewesen. Ne? Aber ist egal, bleiben wir bei den 5000. So, und die Jünger befinden sich im Boot. Es tobt ein heftiger Sturm. Es ist dunkel mittlerweile und so weiter. So, die Jünger, die fuhren gegen abends los, da war die Welt noch in Ordnung. Und nach dieser Speisung der 5000, Jesus wollte dann auch die Volksmenge entlassen und so weiter, hat gesagt, fahrt schon mal vor. So, und die waren höchstwahrscheinlich total müde und erschöpft. Ich meine, so einen ganzen Tag, dann sie haben ja mitgeholfen, da die Körbe zu verteilen und alles mögliche, das Brot zu vermehren und so weiter. Und die waren dann echt heftig da. Ich meine, bedien mal über 5000 Leute, gib denen mal zu essen. Ich meine, wenn du mal jemanden einlädst zu Hause und du hast da so vielleicht 2, 3 Mann, hast du schon zu tun, ne? Jetzt überleg dir mal, 5000, ne? Das wurde ja alles himmlisch zubereitet, das war natürlich das Coole, ne? Aber trotzdem mussten die an den Mann gebracht werden und an die Frauen und Kinder. So, und mittlerweile war es, als sie losgefahren sind, da war es ja noch abends, und mittlerweile, diese Story ist ungefähr zwischen 3 Uhr morgens und 6 Uhr morgens. So, das heißt, sie haben ganz schön gerudert und ganz schön zu tun, die waren echt wahrscheinlich richtig müde, auch mit den Kräften am Ende. Sondern der Wind, der schien wirklich heftig da zu wüten. Und auf einmal sahen sie eine Gestalt auf dem Wasser. Ich meine, die hatten den Vorteil, die haben nicht so viel Horrorfilme gesehen wie unsere Generationen heute. Die hatten noch viel mehr Angst auf dem Wasser. Aber die haben damals gedacht, boah, was ist das? Das ist ein Gespenst. So, und dann rief Petrus kühn. Petrus saß im Boot, sah das Gespenst auch, und dann sagte er: Herr, wenn du es bist, ist gewaltig, ne? Wenn man das so überlegt, ne? Die Jünger dachten, das ist ein Gespenst. Und jetzt ist Petrus, der sagt, er ruft da etwas hin und sagt: Herr, wenn du es bist. Er hat schon geahnt, weißt du, es könnte auch der Herr sein. Ne? Weil er macht immer solche Dinge auch irgendwie, ne? Die so komisch sind. Ich meine, wir kommen gerade von der Speisung der 5000. Es könnte also sein, dass das der Herr ist. Ne, also Petrus war clever und hat da eins und eins zusammengerechnet. Das wäre auch unmöglich, da 5000 Leute von ein paar Broten zu ernähren. Und jetzt läuft da jemand auf dem Wasser. Könnte Jesus sein. Wenn dir mal was Unglaubliches passiert, denk dran, es könnte Jesus sein. Amen. Wow. Ja. Und dann rief Petrus: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, das ist auch clever, Herr, wenn du es bist, befiehl du mir, auf das Wasser zu kommen. Ja? So, und was passiert? Da sprach er: Komm. gut. Ne? Aber das ist auch so eine Sache, ne? Petrus rief, also, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, aufs Wasser zu kommen. Da hört er: Komm. Was hat das gesagt, ne? Was hat Petrus in dem Moment so gedacht, ne? Vielleicht so gedacht, weiß ich nicht, Mist. Ne? Die anderen Jünger, die haben, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's interessant, was passiert jetzt? Petrus wieder, ne? So. Und Petrus stieg dann tatsächlich aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. So, hier passiert etwas. Petrus überwand seine Angst und sprang aus dem Schiff und ging zu Jesus. Ja, man hat ihn ja gefragt, Herr, bist du es? Ja gut, er ist es. Klappt doch, auf dem Wasser zu laufen, muss Jesus sein, dem ich da entgegengehe. So, und dann geschah etwas Interessantes. Da steht im Vers 30, als er aber den starken Wind sah. Was sah er? Den Wind. Ich dachte, den Wind kann man gar nicht sehen. Die Bibel sagt, er sah den starken Wind. Wenn die Bibel sagt, er sah den Wind, dann glaube ich, dass das wahr ist. Und ich erkläre auch, warum. Weil die Bibel macht keine Fehler. Du müsstest sagen, ja, das ist ein Druckfehler. Den starken Wind sah, den Wind kann man nicht sehen. Ja? Und es ist interessant, weißt du, hier steht nicht, er spürte den Wind. Ja? Und ich höre oft, wie Menschen zu Heiden sagten, den Wind kannst du nicht sehen, aber weißt du, die Auswirkungen oder so. Und so ist das auch mit Gott. Du kannst Gott nicht sehen. Na? Und früher fand ich das auch ein gutes Beispiel, wenn haben sich auch Menschen dadurch bekehrt, wenn man das erzählt, hat auch geklappt, wunderbar, preis dem Herrn. Aber dennoch entspricht das nicht dem Bild so genau von Gott. Wir können Gott nicht nur spüren, sondern wir können Gott auch sehen. Und wenn du die Bibel liest, steht oft da, dass du Gott sehen kannst. Und viele glauben immer noch, wir können Gott nicht sehen, wir können ihn nicht hören, wir können ihn nicht spüren, wir können gar nichts. Manche glauben gar nicht, dass er existiert. Aber hier steht, dass Petrus den Wind sah. Mit Sicherheit, er spürte ihn auch. Das ist überhaupt keine Frage. Doch die Auswirkungen des Windes mussten erschreckend sein. Weißt du, wir haben in Deutschland eine Zeit hinter uns, wo du die Auswirkungen des Sturms sehr gut sehen kannst. Es gab sogar Tote vor einer Woche erst. Du siehst, dass der Wind Todesopfer gefordert hat, Stromausfälle, alles Mögliche. Die Leute haben gesehen, was der Wind getan hat. Sie standen nicht nur da und ich spüre den Wind. Ich kann ihn zwar nicht sehen, aber ich spüre ihn. Wir haben in Deutschland eine Zeit, wo wir den Wind sehen können. Du siehst, wenn der Baum umkippt. Wir sind, wann war das letzte Woche? Samstag? Nee, Sonntag. Letzte Woche Sonntag sind wir nach Hause gefahren von Greizabend. Und das war echt heftig gewesen. Links und rechts Bäume abgekippt auf der Straße. Wir mussten rundfahren. Die Feuerwehr, die hat gerade angerückt, die Äste abgesägt, die Dinge beseitigt. Du hast da Dinge auf der Straße gesehen. Du hast gedacht, du bist irgendwie, was weiß ich, im Wilden Westen, keine Ahnung. Du hast gedacht, was ist das? Im Wilden Westen meinte ich nicht Westdeutschland. Im Wilden Westen. Ja. Aber weißt du, du hast gesehen, was für Auswirkungen, was für eine Kraft dieser Wind hat. Du hast gesehen, dieser Wind, der ist mächtig. Und Leute haben sich gefürchtet vor diesem Wind. Und es war nicht einfach nur, du hast ihn ein bisschen gefühlt. Du hast gesehen, was der Wind tut. Reißt Bäume ab, fordert Todesopfer. Ich meine, das ist eine krasse Demonstration. Und hier siehst du, er sah den Wind. Wie sah er den Wind? Er sah die Wellen. Er sah die Auswirkungen des Windes auf dem Wasser. Und er erschrak. Es war nicht einfach nur, er spürte ihn und wow, er hat die Auswirkungen gesehen auf dem Boot. Das ganze Boot hat gewackelt, alles Mögliche. Da war eine Auswirkung von Gott. Weißt du, wie können wir zum Beispiel Gott sehen? Wenn wir sehen, da wird eine Hand auf jemanden ausgelegt und irgendwas passiert. Du siehst Gott. Gott sagt, es kommt Gericht. Warum? Weil sie ihn nicht sahen, weil sie ihn nicht erkannten. Ja, wie sollten sie Gott erkennen? Und dann sagt Gott im Römerbrief, in der Schöpfung. Das ist interessant, ne? Wie, du kannst Gott in der Schöpfung gehen? Es gibt Leute, die sind wirklich in den Wald gegangen und haben zu Jesus gefunden. Einfach, weil sie das alles angeguckt haben, haben gesagt, Gott, ich muss es geben. Und dann sind sie zu Gott gekommen. Und dann sagen sie, du, ich war hier und Gott war da. Ich habe das gesehen, ich habe ihn gesehen. Wie, du hast ihn gesehen? Weißt du, und das ist interessant, dass Gott das sagt. In der Schöpfung kannst du mich sehen. Das sind so viele Dinge, die sind da. Ja, und das ist das Gewaltige mit Gott. Und das möchte ich betonen, weißt du, wir können ihn sehen. Weißt du, was sagt Paulus in seinem Wort? Dass wir ihn nicht tastend fühlen. Warum stehen solche Dinge in der Bibel? Weil es möglich ist. Weil es möglich ist. Das ist das Wunderbare. Das ist so herrlich. Ja, ich werde später noch ein bisschen mehr darauf eingehen, was ich jetzt gesagt habe. Also weißt du, wenn du zum Beispiel den Wind für deine Evangelisation nimmst, wenn du jemanden hast, dann vergiss nicht, die können sehen, hören, spüren, die ganze Palette. Halleluja. Weißt du, gut, kommen wir zurück zu Petrus. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, da er anfing zu sinken. So, hier passiert was. Sein Blick war auf Jesus gerichtet, aber jetzt passiert etwas. Er sah den Wind, er sah die Wellen, er sah das alles, was dieser Ausmaß des Windes. Und er bekam Furcht und begann zu sinken. Er ist nicht gesunken, weil er das gesehen hat, sondern er ist gesunken, weil er es gesehen hat und Furcht in sein Herz kam. Aufgrund von Furcht ist er gesunken. Das ist ganz wichtig. Die Gemeinschaft mit Jesus wurde gestört. Und weißt du, Jesus ist das Licht, aber wenn wir uns abwenden von dem Licht, sehen wir Finsternis. Aber er ist das Licht. Solange wir unseren Blick auf ihn gerichtet haben, ist Licht. Jesus stillte den Sturm nicht und dann rief er Petrus. Weil er wusste, das ist ja gefährlich auf dem Wasser, du meine Güte. Das ganze Boot hatte schon gewippt. Also machen wir es schön ruhig und schön begradigen das Meer. Und dann kann Petrus kommen und gemütlich zu ihm rüberlaufen. Das ist das, wie sich viele vorstellen, zu Jesus zu kommen. Oder ihr Leben Jesus zu geben. Oder viele Christen. Ich komme zu Jesus und alles ist gut. Alles ist ruhig, alles ist schön. Die Vögel zwitschern, die Sonne so himmelblau, kein Wölkchen zu sehen. Es ist einfach nur herrlich. Und mittendrin steht Jesus und sagt, siehe, ich mache alles gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, in deinem Leben siehst du ab und zu mal ein paar Wellen. Und dann fragen sich die meisten Christen, was ist denn da los? Aber weißt du, hier ist etwas Interessantes. Jesus geht auf dem Wasser und ruft Petrus zu sich und er stillt den Sturm nicht, sondern Petrus muss diesen ganzen Sturm ertragen und sehen und muss auf dem Wasser laufen. Es ist sehr, sehr interessant. So, Jesus war von dem Sturm nicht beeindruckt wie Petrus. Er hat nicht gesagt, oh, weißt du, ich will jetzt zu den Jüngern gehen, der ganze Sturm. Ach, du, er hatte keine Angst, er hatte keine Furcht vor dem, was er sah. Und viele Menschen kommen zu Jesus und wundern sich, warum der Sturm noch da ist. Schon mal solche Leute erlebt? Ich dachte, ich bin jetzt beim Herrn, es muss doch alles jetzt gut sein. Ich verstehe nicht, warum immer noch der Sturm da ist. Ich bin doch jetzt bei Jesus. Weißt du, was interessant ist? Bevor du zu Jesus gekommen bist, hast du vielleicht einen dicken Bauch. Jetzt passiert was. Du kommst zu Jesus. Was ist mit deinem Bauch? Ist er auf einmal weg? Und denkst, preis dem Herrn. Ich bin so muskulös. Du bist kaum wieder zurück. Warst du im Fitnessstudio? Nein, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Es ist möglich. Ist es, oder bei der Taufe, weißt du? Hast du die Taufe und dann kommst du raus und boah, das T-Shirt, das spannt. Und du darfst nicht zu sehr anspannen, weil das platzt, sonst denkst, preis dem Herrn. Eine Taufe der Kraft. Die Wahrheit ist, wenn du zum Herrn kommst, du siehst genauso noch, du bist nicht dünner. Auch nicht dicker. Ich meine, das ist auch schon mal gut, ne? Ich meine, sonst wird sich ja keiner mehr bekehren. Aber, ne? Aber hier ist etwas, das sind gewisse Dinge, die sind noch da. Weißt du? Und du kommst, natürlich gibt es so manche krasse Eigenschaften oder Dinge. Ja, ich bin von heute auf morgen von Drogen frei geworden und so weiter. Ja, das sind gewaltige Dinge. Aber bei manchen Dingen war das nicht von jetzt auf gleich, sondern es hat jahrelang gedauert, um da rauszukommen oder dies zu überwinden oder das. Aber weißt du, und das ist so wichtig für uns, dass wir verstehen, wenn wir zum Herrn kommen, dürfen wir nicht denken, und jetzt ist alles super und jetzt ist alles gut. Die Wahrheit ist nicht so. Jesus hat nicht den Sturm gestillt und hat dann gesagt, okay, komm Petrus, jetzt ist ruhig, jetzt ist schön. Und oh, pass auf dein Füßchen, nein, da ist noch eine Welle, warte, jetzt aber drauf. Da war ein mächtiger, das war krass, dieser Sturm war heftig, mitten um Jesus herum war dieser Sturm. Aber Jesus ist gegangen und hat sich nicht davon beeindrucken lassen. Da kam Petrus ihm entgegen, er sah Jesus, aber vielleicht war da auch so eine Welle, die mal kurz die Sicht genommen hat. Wasser, und die Wellen, ne? Ich weiß nicht, wie das so genau passiert ist, aber auf jeden Fall war der echt beeindruckt von dem Sturm. Und ach, Halleluja. Ich freue mich schon, weil ich das Ende der Predigt kenne. Halleluja. Wenn wir dazu kommen, wird's richtig gut. Ne? So, und so viele Christen bleiben in dem Boot sitzen oder auch weltliche und sagen, ich gehe nicht aus dem Boot, das ist mir zu risikoreich. Wenn ich hier sitzen bleibe, habe ich immer noch meine Sicherheit. Jetzt rauszugehen, ach, ich weiß, das ist ungewiss und vielleicht sinken wir doch oder wie auch immer. Ich bleib sitzen. Das kann uns genauso gut als Christen passieren, wenn Gott sagt, komm, und wir bleiben sitzen und sagen, aber weißt du, hier ist es sicher. Es ist einfach gut oder auch nicht gut, aber rauszugehen ist auch blöd oder wie auch immer. So, und weißt du, es geht nicht, ich muss erst komme ich, wenn der Sturm gelegt ist. Kennst du solche Menschen? Ich komme zum Herrn schon irgendwann, aber erstmal, weißt du, erstmal das und das und dann. Oder ich werde 100% für Jesus geben, aber weißt du, erstmal, das ist das noch in meinem Leben, das muss erstmal vorbei und dann. Und dann und dann und dann. Ich kannte mal jemanden, der hat, an dem ich den kennengelernt habe, immer gesagt, weißt du, ich werde mal ein Missionar und ich werde dort und dorthin gehen. Irgendwann. Hat die Person geheiratet und hat gesagt, ja, wir gehen dahin, wir machen das. Die Person Kinder gekriegt, ja, jetzt sind die Kinder klein, wir warten erstmal, bis die groß sind und dann werden wir gehen. Dann werden wir gehen, wir leben dafür, wir werden dahin gehen. Und weißt du, so gibt es viele, die sagen, weißt du, irgendwann, dann werde ich mal. Wenn es gut aussieht, wenn es besser aussieht. Aber so arbeitet Jesus nicht. Ich werde auch gleich sagen, warum. Ne? Das ist ja nicht irgendwie, dass er gemein ist und sagt, also sieh mal zu, wie du durch die Wellen da durchkommst. Ist auch mal interessant, für den Himmel haben wir was zu lachen. Nein, das macht er nicht irgendwie aus Gehässigkeit, ein paar Wellen da inszenieren, dass du irgendwie in Schwanken kommst und dann die ganzen Engel, so Kino-Welt oder so. Das gibt's nicht. Ne? Das ist nicht irgendwie der Hintergrund. Weißt du, es hat mit Glauben zu tun, wenn wir uns aus dem Boot wagen und sagen, okay, ich gehe auf dem Wasser, ich tue das, was Jesus mir gesagt hat. Dieses Gehen, weißt du, es kostet uns alles, die Sicherheit zu verlassen. Das, was eigentlich, wo wir denken, hey, das ist doch gut und so weiter. Gott verlangt nicht, dass wir losstürmen. Weißt du, Petrus hat das clever angegangen. Petrus ging nicht einfach los, er wartete auf das Wort des Herrn. Und Petrus aber antwortete zu ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Petrus vergewisserte sich, ist das der Herr? Und dann kam das Wort und das Wort war kommen. Und er sprach, komm, und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu laufen. Er lief auf dem Wort, er lief auf dieses Komm, und dann ging er raus. Und sein Wort ist stärker als der Sturm. Das war nicht so, dass Petrus jetzt gehen konnte, weil der Sturm aufgehört hatte, sondern sein Wort ist stärker als der Sturm. Das heißt, sein Wort ist unabhängig von Umständen. Das Leben mit Jesus ist unabhängig von Umständen. Und wenn wir das begreifen und dort tiefer reinkommen, dann verstehen wir, der Sturm ist zwar noch da, aber ich laufe auf dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist nicht beeindruckt von der Welt. Das Wort Gottes ist nicht beeindruckt von der Welt. Wir haben gestern Abend, momentan sind wir bei dem Gottesmann John G. Lake am Lesen. Das ist so gewaltig, diese Story. Das ist einer meiner Lieblingsstory, wenn es um Krankheiten geht. Und gestern war die dran. Und wir haben die dann, oder Jermaine hat die gelesen. Und ich liege brav daneben und versuche nicht einzuschlafen. Aber es ist so schön, weißt du, einfach auch mit so Glauben einzuschlafen. Ne? Aber Jermaine kennt mich schon und die achtet dann auch drauf. Ne? Weil für sie ist es auch blöd, wenn du daneben liegst und schnarchst und sie liest. Ne? Aber so haben wir, also klappt's gut in der Zeit, oder? Klappt gut, genau. So, und das habe ich alles mitgekriegt. Ne? Jetzt hört meine Frau genau zu, weil ich erzähle. So. Und ihr kennt bestimmt auch diese Story, aber John G. Lake hat ja viele Kranke, auch war unter Kranken, die er geheilt hat und so weiter. Und dann war eine Epidemie, die ausgebrochen ist, und das war richtig krass, und die sind da alle weggestorben. Und John G. Lake, der hat da unter den Kranken gearbeitet, hat für sie gebetet, geheilt und so weiter. Und da war ein Arzt gewesen, ein Wissenschaftler, der hat gesagt, wie kann das sein, dass du dich nicht ansteckst und krank ist. Wir haben da Sicherheitsmonitoren und was weiß ich, und der läuft ohne Maske, ohne Handschuh, läuft der einfach darum, und das ist unmöglich, das geht nicht. Und John Lake sagt, du siehst ja, dass es geht. Und dann sagt er, ja, aber wie ist das machbar? Und dann sagte John D. Lake, das Leben in mir ist stärker als das. Und dann sagt er, lass uns einen Test machen. Nimm doch von einem Verstorbenen die weiße Flüssigkeit, diesen Schaum, der da rauskam, und du tust ihn auf meine Hand streichen, und ich werde meine Hand unter das Mikroskop legen, und dann kannst du gucken, was passiert. Der Arzt sagt, bist du dir sicher, dass das passiert? Wenn du damit in Berührung kommst, bist du infiziert und wirst sterben. Er sagte, nein, das Leben in mir ist stärker. Und er sagte, also okay, machen wir das. Hat diesen Schaum geholt auf die Hand, und dann hat er diese Bakterien da gesehen, und die sind abgestorben auf seiner Hand. Da gibt es Berichte, das ist nicht einfach nur eine kurze Story. Der hat das untersuchen lassen. Der hatte keine Angst zu sagen, den Ärzten, kommt her und untersucht mich. Wir machen das. Leute haben ihr Leben dadurch Jesus gegeben, dass sie gesehen haben, da muss etwas sein, weil das geht nicht, die sterben nicht ab. Das ist die Kraft unseres Gottes. Gott, das Wort Gottes, der Heilige Geist, ist nicht beeindruckt von den Umständen, von den Dingen, die da sind. Das geht nicht darum. Und weißt du, wenn wir verstehen, wir werden ein Zeugnis für die Welt sein, weil wir in dem gleichen Sturm wie die Welt sind, aber wir reagieren anders. Und wir sehen etwas, was sie nicht sehen. Und das ist der Unterschied. Und wenn wir denken, weißt du, aber wir wollen einfach schön, alles ruhig, alles toll, wer wird sich durch dein Leben bekehren? Aber wenn du siehst, weißt du, das sind Umstände, hast du schon mal erlebt, da ist jemand, der macht eine schwere Zeit durch und du kennst das, weil du genau dasselbe durchgemacht hast. Und dann kannst du zu ihm gehen und sagst, ey, ich weiß, wie du dich fühlst. Nee, du hast keine Ahnung, keiner versteht, was ich durchmache. Doch, ich weiß ganz genau, was du durchmachst. Vor Jahren war das so und so bei mir und dies und das. Und was hast du getan? Ich hatte Jesus an meiner Seite. Und das ist das Wunderbare. Es gab, wenn wir gucken, die Verfolgung der Christen und so weiter. Leute wurden den Löwen vorgeworfen, alles Mögliche. Leute in Scharen haben ihr Leben Jesus gegeben durch das, was sie da erlebten. Sie waren mitten im Sturm, aber Jesus war da. Und das ist die wunderbare Botschaft. Wenn wir glauben, weißt du, Jesus macht alles gerade und schön und dann laufen wir drüber. Das heißt, bei jedem von uns, wo eine Welle ist, läuft ja was schief. Aber wenn wir jetzt wissen, da sind Wellen, aber Jesus ist da. Das ist das Wunderbare. Das ist das Schöne und Herrliche, weißt du? So, und guck, er sah von Jesus weg auf den Sturm. Was ist da schlimm, wenn er kurz woanders hin sah? Kann doch mal passieren, wenn du mal stolperst, guckst du woanders hin. Was ist daran schlimm? Petrus sank nicht, weil er den Sturm sah. Er sank, weil im Sturm etwas passierte. Er fürchtete sich und da er zu sinken anfing, sagt das Wort. So, was passiert mit dir, wenn du auf die Umstände schaust? Was passiert mit dir? Bist du eingeschüchtert, verängstigt? Na klar, wenn du das alles siehst, die Umstände, oder guck mal die Nachrichten, was da alles abgeht, das ist nicht, dass du sagst, wow, Halleluja, ich bin so ermutigt, das war der Hammer wieder. Gewaltig, was in meinem Leben schief geht. Preis dem Herrn. Wie wunderbar, dass die Kinder heute doch nicht gehört haben. Es ist richtig schön, es ermutigt mich. Ich glaube nicht, dass einer von uns so reagiert, das wäre höchst bedenklich. Ja, so, aber weißt du, was interessant ist? David, wenn du jetzt sagst, man darf nicht aber auf die Umstände schauen, David schaute Goliath an. Die drei Männer sahen den Feuerofen. Die guckten da nicht weg. Oder David, Goliath, ich darf nicht gucken. Herr, schenk Gnade. Daneben. Er schaute ihn an. Das ist gewaltig. Und weißt du, Psalm 23, Vers 4, auch wenn ich wanderte, ja, im Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Warte mal, der Psalmist sagt, auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschatten, das bedeutet, er war dort. Er ist gewandert durch dieses Tal seines Lebens. Aber er sagte etwas Interessantes. Er sagt, ich fürchte kein Unheil. Warum? Denn du bist bei mir. So, Petrus war auf dem Wasser, aber er fürchtete das Unheil, obwohl Jesus bei ihm war. Oder würdest du sagen, okay, Petrus war da, aber Jesus war nicht da. Er war da. Und vielleicht hast du gerade Dinge in deinem Leben und du fragst dich vielleicht, ja, ist Gott überhaupt noch da? Gott ist da. Gott ist da. Und auch eine andere Übersetzung sagt, ja, wow, ja. Auch wenn... Oh, und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, das finde ich gut. Und auch Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten. Nicht, auch wenn ich auch mal zelte im Tal der Todesschatten. Oder mir ein Haus baue im Tal der Todesschatten. Wenn ich durchwandere, das Ziel ist immer durchzugehen. Ja, es geht nicht darum, dass wir sagen, weißt du, ja, wir haben miese Umstände und ja, wir leben halt damit. Der Herr ist ja mittendrin. Das habe ich nie gesagt. Und das ist auch nicht, was die Bibel sagt. Aber wir werden durchgehen. Und wir müssen durchgehen. Aber das Gewaltige ist, ich habe mir irgendwann mal gedacht, als ich diese Stelle gesehen habe, diese Todesschatten. Und ich habe gesagt, ist das nicht herrlich, was da eigentlich steht? Hier steht auch, ich wandere im Tal des Todesschatten. Und dann habe ich so mich erinnert an meine Kindheit zurück. Und da gab es etwas, was ich getan habe. Als Kinder sind wir immer zu meiner Oma gegangen und die hat, keine Ahnung, wie weit war das, vielleicht Kilometer oder so entfernt zu Fuß. Und abends, wenn es dann dunkel gewesen ist, war auf der Hauptstraße, kamen die Autos. Und dann ist etwas passiert. Wenn du als Kind gegangen bist und ein Auto kam, dann wurde dein Schatten länger und ist dir vorausgegangen. Kennst du das? Hast du schon mal gemerkt? Muss man spazieren gehen an die frische Luft, da siehst du das abends. Und dann kommt ein Auto und dann wird dein Schatten so groß und da läuft so. Und dann bin ich gelaufen von meinem Schatten weg. Weißt du, hab gesagt, ich hole den ein oder so. Habe ich so ein Spiel draus gemacht. Und ich erinnerte mich, als ich diese Stelle las, auf einmal dieses. Und ich sagte, Moment mal, auch wenn ich wanderte im Tal der Todesschatten, das bedeutet, wenn da ein Schatten ist, muss Licht da sein. Das heißt, hinter mir ist Licht. Das heißt, Jesus geht mit mir durch dieses Tal der Todesschatten und er macht dieses Tal zu einem Schattental. Weißt du, aber was habe ich als Kind gesehen? Am Anfang habe ich mich gefürchtet. Was habe ich gesehen? Die Schatten. Ich habe nicht auf das Licht geachtet, sondern auf den Schatten. Und der hat mir Angst gemacht als Kind. Und weißt du, so können wir auch in unserem Leben, wir können Angst haben vor diesen Schatten. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, nicht wie ein beißender Löwe. Der Feind hat so viel Macht, wie du ihm gibst. Er brüllt, er kann brüllen mit Krankheit, mit dies, mit das. Und, das. Und du fürchtest dich und fängst an zu sinken. Und weißt du, so arbeitet der Feind mit Einschüchterung, mit den Schatten und so weiter. Aber die Wahrheit ist, es geht um das Licht, nicht um die Schatten. Es geht um das Licht, was da ist. Halleluja. Was sah David? Er sah diesen Schatten. Goliath. Die Freunde von Daniel, was sah er? Diesen Schatten, diesen Feuerofen. Aber da sah er so viel mehr. Halleluja. Ah, ist das gut. Wenigstens ich freue mich. So, sie sahen, doch glaubten weiter an den Sieg des Herrn. So, und Petrus, ja, begann durch das, was er sah, zu zweifeln. Und dann passierte etwas. Jesus reichte ihm die Hand und sagte, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Eine falsche Sicht bringt falsche Gefühle und letztendlich auch einen falschen Charakter hervor, wenn man darin geht und darin wandert. Eine falsche Einstellung. So, und dasselbe passiert, wenn wir Menschen in einer falschen Art zum Beispiel richten. Wir schauen nicht auf das, wir schauen auf das, was wir sehen wollen und nicht, was eigentlich da ist. Schon mal sowas erlebt? Ja, und ich habe, irgendwie wird das irgendwie mehr, habe ich so den Eindruck, es hat auch einfach mit dem Zeitgeist zu tun und was alles so passiert. Und ich denke immer so, die Liebe der meisten wird erkalten. Die Liebe von vielen wird erkalten. So, und es ist interessant, weißt du, so viele Menschen gibt es auf dieser Welt, die nehmen erstmal das Schlechte an, bevor sie an was Gutes denken. Erstmal das Schlechte und das Negative. Da kann einer machen, was er will, aber man sieht das Schlechte. Weißt du, und das Interessante ist, das hat mehr mit unserem Herzen zu tun, als mit dem anderen, der das falsch macht sogar. Mit uns hat das zu tun. Und weißt du, manchmal schickt der Herr ganz viele Leute in unser Umfeld, die alles falsch machen, nur wegen uns. Denkst du, was, wo steht das in der Bibel? Dazu kommen wir gleich noch. Ich habe dir gesagt, ich kenne das Ende der Predigt. Aber eine gute Frage, das muss ich zugeben. Okay, gut, Stefan, mach weiter. Ich ermutige mich selber, das ist so gut. Hast du gelernt, dich selber zu ermutigen? Wenn nicht, wirst du immer sonntags hierher kommen, um gefüllt zu werden. Wenn du dich gelernt hast, okay, ich dachte, es kommt ein prophetisches Wort. Ich habe mich schon gefreut oder ein Akt oder jetzt irgendwie eine prophetische Handlung oder ich wäre offen gewesen. Okay. 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 Diese prophetische Handlung hat mich jetzt rausgebracht. Worum ging's? Ja, ja, genau, genau. Das ist sehr gut, was du sagst. Genau so ist es, ne? Er hat's erkannt. Er hat gesagt, sonst kommst du nur immer hierher, um gefüllt zu werden. Wenn du gelernt hast, dich selber zu ermutigen und gefüllt zu werden, kommst du nur, um noch eins drauf zu kriegen. Ermutigend. Also nicht, ne? Um einfach da weiterzugehen und nicht nachzulassen. Wenn du nicht gelernt hast, dich selber zu ermutigen, wirst du dich von Sonntag zu Sonntag schleppen und das ist sehr kräftezehrend. So ist es wichtig, sich selber zu ermutigen. Bringt einem auch viel, wenn man predigt. So, und lass uns mal wieder dahin kommen, was ich eigentlich sagen will, ist. Genau, über das Schlechte. Und dann wird erstmal das Schlechte gesehen. Weißt du, da war eine Frau in der Bäckerei gewesen. Und die war so negativ, die war immer unfreundlich. Ich wollte nur Brötchen kaufen. Und die konnte nicht freundlich zu mir sein. Das hat mich aufgeregt. Ich habe gesagt, ich kann ja nie wieder hingehen. Ich kann ja woanders hingehen. Hat die das davon? Selber schuld. Warum soll ich da hingehen, wenn die so unfreundlich ist? Aber weißt du, dann hat der Herr zu mir gesagt, Stefan, du weißt doch gar nicht, warum sie so reagiert, wie sie reagiert. Die hat gerade eine krasse Zeit, macht sie gerade durch. Und es ist in ihrem Leben gerade nicht schön, was so abgeht. Und weißt du, du bist dafür da und ich sende dich dorthin, um einfach Liebe weiterzugeben. Überwinde dieses Böse mit Gutem. Habe ich gesagt, okay, also hat der Herr mich dahin Brötchen kaufen geschickt, obwohl die so unfreundlich war. Aber weißt du, genau das ist passiert. Ich war besonders nett zu der. Ach, weißt du, das war so, du hast gesagt, ich würde gerne da, ich nehme gerne davon. Ja, was denn jetzt? Dann irgendwann, egal. Hauptsache, die ist glücklich, weißt du so. Die war echt richtig aggro. Aber dann ist was passiert. Und die wurde am Ende so freundlich dann zu mir. Und dann habe ich gesehen, da war ein Umstand in ihrem Leben. Weißt du, wir können Leute in einer falschen Art und Weise richten und machen ihr Leben noch schwerer, weil wir das Herz nicht kennen. Wir sehen auf die Umstände, auch in solchen Lebenslagen. Weißt du, und derselbe Fehler, den macht auch das Volk Israel. Ich sagte gleich nochmal zu, es ist mir so wichtig, dass wir verstehen. Weißt du, es wird immer wieder Personen in unserem Leben geben, die werden unser Herz offenbaren. Mit Fehlentscheidungen. Weil diese Fehlentscheidungen bringen unser Herz zum Licht. Und was da drin ist. Wenn alles glatt läuft und der Sturm gestillt ist und alle lieb um dich herum sind, bist du auch lieb. Aber wenn da jemand so dir blöd kommt, letztens war da ein Auto hinter mir, er hat gedrängelt. Da habe ich gesagt, oh, oh. Und ich habe dann, als die Landstraße kam, habe ich Gas gegeben. Ne? Und habe ich gedacht, das ist okay. Und dann war ich in der 50er-Zone. Hab gedacht, okay, der hat immer noch gedrängelt, bin ich 60 gefahren, der hat immer noch gedrängelt. Dann habe ich gesagt, so, jetzt fahren wir ganz genau 50. Und es geht super mit dem Tempomat. 50. Und war Nacht, der hat dann Licht und so, und dann habe ich das so, diese Kasse kannst du dunkler machen, dass du dann nicht so. Und ich dachte, Halleluja. Aber weißt du, ne, da habe ich echt gedacht, und gleich, ne, wenn die Landstraße kommt, dann gebe ich sowas von Gas. Und da wird er ganz schön dumm gucken hinten. Ne, ich meine, du musst ja verstehen, der andere war schuld. Ich wollte einfach nur Auto fahren. Da kann ich ja nichts für, wenn der nicht fahren kann. So, und dann waren wir auf der Landstraße und der hat angesetzt zum Überholen. Und ich habe bei meinem Auto habe ich so eine Turbo-Taste, die kann ich drücken. Wirklich. Die kann ich draufdrücken, die ist für Überholung und was weiß ich, wenn du richtig Gas geben musst. Und dann wollte ich die drücken und habe mich schon gefreut. Habe gedacht, oh, das Gesicht gleich von dem. Und dann habe ich so diesen Eindruck, diese leise Stimme gehabt. Stefan. Und ich habe geahnt, ich habe eigentlich geahnt, was jetzt kommt. Aber der Finger hat schon gezuckt und alles. Und dann setzt er an zum Überholen. Ich habe gedacht, das wird eigentlich jetzt noch spaßiger, weil jetzt lasse ich ihn mich überholen und dann muss ich wieder einordnen. Und dann höre ich wieder, Stefan, ich bin vom Gas gegangen, habe ihn überholen lassen und habe gesagt, Herr, ich segne diesen Menschen. Aber weißt du, während ich hab dann so gemerkt, weißt du, das Herz fängt so an und du denkst schon und du machst schon und du willst eigentlich nichts Gutes, ne? Und dann habe ich so gemerkt, weißt du, eigentlich hat das in mir ja was hervorgebracht und der Herr musste mich korrigieren und nicht ihn. Eigentlich fände ich es viel cooler, einen Engel kennen und läuft einfach so nebendran und klopft so bei dem am Fenster. Weißt du? Das wäre doch mal eine Korrektur für ihn. Warum muss ich vom Gas gehen? Aber weißt du, der hat das nicht gemacht. Ich war dran. Ne? Aber irgendwann werde ich das noch sehen. Oder der andere. Kann man ja schon mal für beten. So, aber ne? Aber erstmal muss dann mein Herz in Ordnung sein, ne? Dass ich sage, okay, ich drücke nicht den Powerknopf, aber den Powerknopf jetzt im Himmel. Ne? Also komm. So. Psalm 103, Vers 7, er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel, seine Taten. Lass mich mal zwei Übersetzungen und andere lesen, damit wir es ein bisschen verstehen. Er gab Mose zu erkennen, wie er handelte, und den Israeliten zeigte er seine mächtigen Taten. Oder noch eine, jetzt wird's noch klarer, pass auf. Er weihte Mose in seine Pläne ein und ließ die Israeliten seine gewaltigen Taten erleben. Weißt du, das Volk sah einfach nur die Zeichen und Wunder, die nicht verkehrt sind und die wunderbar sind. Aber Mose sah das Herz Gottes. Und weißt du, deswegen hat Mose andere Entscheidungen getroffen wie das Volk. Das Volk hat immer wieder, oh, was hat der jetzt schon wieder? Was soll man jetzt schon wieder machen? So sind viele Christen auch. Können in der Gemeinde allein sein. Dann sagt ein Jüngerschaftsleiter irgendwas. Natürlich würdest du das nicht vor ihm sagen, aber zu Hause bei deiner Frau, da würdest du dann ordentlich und wieder, schon wieder irgendwie was, was die da haben. Der Herr inszeniert sowas extra, um dein Herz hochzuholen. Das ist aber gemein. Ja, ich würde auch den Powerknopf drücken, ich weiß. Aber der Herr macht sowas. Guck mal, warum trifft diese oder diese Person eine Entscheidung? Ja, was ist das Herz dahinter? Worum geht es? Das ist, was so wichtig ist. Weißt du, wenn wir urteilen nach einer falschen Art und Weise, wird unser Herz falsch geprägt. Das ist das eigentliche Problem, was dort passiert. Weißt du, wenn wir uns die Mühe machen, das Herz kennenzulernen von diesen Personen, die wir vielleicht richten oder so weiter, erspart uns das eine Menge Ärger, weil auf einmal sehen wir das Herz. Eine Begebenheit, um das mal zu illustrieren. So, da war eine Person in der Gemeinde und ich habe die irgendwie, ich fand die ein bisschen seltsam und dann habe ich ein Gerücht mitbekommen über diese Person. Und habe ich gedacht, habe ich doch gewusst. Habe ich doch ganz genau gewusst, diese Person ist komisch. Bestätigung, dieses, was die gesagt haben. Absolut Bestätigung. Jetzt weiß ich, okay. Und ich bin der immer aus dem Weg gegangen. Habe die nicht gemocht. War total. Und irgendwann beim Putzteamdienst in der Gemeinde wollte ich dann putzen gehen. Irgendeinen Tag, da war ich da. Und auf einmal sah ich diese Person. Und die hat mit einer anderen Person getauscht und war jetzt mit mir am Putzen. Und war so freundlich, hallo Stefan. Ich habe nur gedacht, hallo, freundlich natürlich, nee, ich war freundlich natürlich. Hallo, Gott segne dich, ja. Schnell weg von der Person. Und dann sagt die Person, ach Stefan, warte mal. Was denn? Ja, du, hier, es ist so schön, hat er mir irgendwie was erzählt und ne, was der Herr so macht und hat sich so gefreut, über mich hat er irgendwas Schönes erzählt und so. Da habe ich so gedacht, eigentlich war der lieb. Aber gut, Heuchler können lieb sein. Na, dann habe ich gesagt, ich lasse mich nicht fangen von dieser Heuchelei. Vorsicht, Stefan. Ja, das habe ich in meinem Herzen gedacht. Ich habe das nicht gesagt, aber das spielt sich ja dann ab. So, okay. Und das nächste Mal so gesehen, habe ich sie schon anders beobachtet. Dann habe ich dann irgendwas mitbekommen, was sie so gemacht hat. Ich habe gedacht, das ist aber lieb. Aber gut, auch Heuchler können lieb sein. Vorsicht. Und ich war so vorsichtig, ne? Und irgendwann war Evangelisation gewesen, waren wir so als Gemeinde draußen, und da kam er auf mich zu und hat dann irgendwas gesagt, und habe ich gesagt, oh, das hört sich aber auch positiv an. Sehr positiv an. Und wir hatten so, ihr müsst verstehen, das waren Extreme, ne? Da war in der Gemeinde eine Frau, und ich habe am Anfang geglaubt, die war echt extrem. Es gibt Dinge manchmal, wo ich denke, die gibt's nicht. Aber ich habe gelernt, bei den Christen gibt's das. Was es in der Welt nicht gibt, das gibt's bei den Christen. Und da war eine, und die hat überall Dämonen und Teufel gesehen. Ne? Und die kam zu mir und hat gesagt, Stefan, ich habe auf dem Herzen, dich zu warnen, dieser Mann ist der Teufel. Hab ich gesagt, du meinst der? Ja, das ist der Teufel. Also ich war richtig extrem. Ich war einmal bei der zu Hause gewesen. Ich habe Angst gekriegt bei der zu Hause. So schlimm war das. So dunkel war das. Es war eine christliche Hexe. War echt extrem. So habe ich noch nie wieder dann erlebt. Aber das war, wenn die in einen Raum gekommen ist, das war dunkel, der Raum. Der war mit Dunkelheit erfüllt, wirklich. Und die Leute, die haben Angst bekommen in ihrer Gegenwart. Kannst du dir was vorstellen? Die hat mir die Bibel gelesen und du hast ihnen die Hose gemacht. So. Das habe ich bis nie wieder erlebt. Muss ich auch. Jetzt nicht mehr. So. Aber diese Person, und dann habe ich so gedacht, und dann habe ich ihn angeguckt und habe gedacht, gut, der sieht nicht aus wie der Teufel. Habe ich gedacht, gut, in der Bibel steht, die kommen als Engel des Lichts. Ah, Vorsicht, Stefan, Vorsicht. So, ne? Und ich war so gegen ihn. Und irgendwann hat er mich eingeladen, hat gesagt, oh, wir machen da so einen Bibelkreis, willst du kommen? Ich dachte, uiuiui, zum Teufel in einem Bibelkreis. Ich dachte, ob ich da hingehen kann. Ich meine, ich war jung bekehrt, ich habe ja alles geglaubt, was die mir erzählt haben. Wenn da jemand kam und gesagt hat, der Teufel, hast geglaubt. Was frisch bekehrt, ne? Muss schon richtig sein, vielleicht irgendwie. So, ne? Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, ne? Sie hat so geredet, alle waren Teufel in der Gemeinde. Ich dachte, so Teufelsgemeinde, ne? Sag ich, aber jetzt ist irgendwie übertrieben, ne? Jetzt ist irgendwie, ne? So, wenn du dann bei dir sitzt und denkst, vielleicht bist du auch der Teufel, dann denkst du, nee, jetzt ist vorbei, ne? So. Auf jeden Fall bin ich dann da hingegangen. Habe ich gesagt, ja, komm, gehst du mal hin, ne? Jemaine war auch da. Und dann bin ich dann da hingegangen. Aber nicht wegen Jemaine, da haben wir uns noch nicht gekannt. Aber sie war auch da. Und dann war ich da und dann hatten wir eine Lobpreiszeit. Und ich hab den Himmel auf Erden erlebt. Und ich habe gedacht, boah, dann habe ich gedacht, aber wenn das jetzt der Teufel ist, was machst du dann? Habe ich gemerkt, wie positiv alles da passiert war, wie Gott geredet hat, Sündenerkenntnis bekam und dies und das. Dann habe ich gedacht, na, wenn das der Teufel macht, ist das ganz schön blöd. Wenn die sich da alle bekehren in der Gruppe, dann ist er ja ganz schön blöd. Der Teufel macht das doch nicht, ja, weil er ist ja dann uneins mit seinem Reich, wenn er die Leute zu Jesus führt. Das wird er doch nicht machen. So, und dann lernte ich diese Person kennen und ich lernte diese Person schätzen. Und dann habe ich erlebt, dass jemand mal über die Fehler von dieser Person geredet hat. Und dann habe ich die Person gefragt, aber hast du mal mit der Person geredet? Nein, warum? Und dann habe ich gesagt, du kennst das Herz der Person gar nicht. Ja, aber du weißt nicht, was der gemacht hat. Ich sage, ich weiß das. Was hat die Person mir erzählt? Die hat das sogar noch erzählt. Ja, und die hat sogar Buße getan. Kann man über sowas denn überhaupt Buße tun? Ja. Und weißt du, da habe ich gemerkt, meine Sicht ist beeinflusst worden über Gerüchte oder über Dinge und ich kannte das Herz nicht. Ich habe die Umstände gesehen, den Sturm. Und weißt du, wir können einen Sturm entfachen durch Gerüchte über Leute. Was sagt die Bibel? Die Zunge ist wie ein Feuer. Und du kannst Feuer loslassen. Ne? Weißt du, und du wirst immer wieder Leute, auch in der Gemeinde kann das vorkommen, vielleicht in deiner Jüngerschaftsgruppe ist das einer und du denkst immer, Mann, warum trifft der nie den Ton beim Singen oder so? Und jedes Mal, und vielleicht irgendwas, was dein Herz zum Vorschein kommen lässt. Und weißt du, es ist interessant, in 1. Samuel 16,7, aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen, auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf Menschen sehen. Der Herr sieht auf das, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. So, der Herr sieht nicht, wie sehen die aus, was tun die oder was weiß ich, sondern er sieht das Herz an. Gott hat eine andere Sicht von Menschen wie wir. Und ich habe erlebt, dass da Leute waren, die waren echt gemein und böse. Aber weil ich so reagiert habe, wie der Herr mir das gezeigt hat, wurden diese Herzen offenbar und es ist was Gutes daraus entstanden. So, es kommt drauf an, was wir einfach aus diesen Herzen machen. Umstände in deinem Leben bringen immer eine Reaktion in dir hervor. Und das wiederum zeigt, was in deinem Herzen ist. So funktioniert das Ding. Ist blöd, aber es ist so. 5. Mose 8, Vers 2. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen. Stopp mal. Gott hat das Volk Israel 40 Jahre wandern lassen, mit Absicht. Da siehst du es. Da siehst du doch, der lässt sie absichtlich in der Wüste 40 Jahre lang rumwandern. Boah, das hat Gott gemacht. gemacht. Genau, das hat er gemacht. Und jetzt hört ihr an, warum er das gemacht hat. Um dich zu demütigen. Ich wusste es. Da geht das himmlische Kino auf. Nein, um dich zu prüfen. Und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Jetzt mal eine Frage. Gott sagt, ich habe das Volk geprüft in der Wüste. Ich habe das 40 Jahre lang rumwandern lassen, weil ich wollte gucken, was in dem Herzen von denen ist. Wusste Gott denn nicht, was in den Herzen von denen ist? Musste er sie 40 Jahre lang rumwandern lassen, um zu verstehen, ach, das ist in dem Herzen drin. Ja, du meine Güte. Gabriel, hast du das gewusst? Wir haben vorher gelesen im Samuel, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Der Prophet ist da rumgegangen, wollte den König suchen. David war noch nicht da, aber bei den Schafen. Und keiner war's. Und die sahen alle super aus für Samuel. Das ist die erste Wahl, na gut, zweite, dritte, vierte, fünfte, Gott, schenk Gnade, sechste, ist keiner da. Keine Wahl von dem. Keine. Man überlegte das mal, du willst was schönes Obst kaufen. Und dann gehst du da und, oh, das sieht gut aus, die Gurke, die sieht super aus. Und dann gehst du immer weniger, wird immer weniger und irgendwann ist gar nichts mehr da. Und denkst, was ist das? Da muss doch noch irgendwas sein. Ne? Ich segne euch. Und hier ist es so wichtig zu verstehen, wenn wir rumwandern manchmal und wir denken, was passiert hier? Das Volk Gottes musste sehen, was in ihrem eigenen Herzen ist. Das Volk Gottes verstand auf einmal, das ist in meinem Herzen, das ist die Wahrheit. So, was bedeutet das für uns? Dass wir in Umstände hineinkommen, in Situationen hineinkommen, wo der Herr uns prüfen wird und unser Herz zu erkennen gibt, was drin ist. Wenn du eine wunderbare Autofahrt hast, wo du keinen Drängler hast, gar nichts, du wirst niemals auf den Powerknopf drücken wollen. Weil es ist wunderbar. Der ist ja nur dafür Störefrieden. Aber weißt du, es geht nicht darum, dass Gott nicht weiß, was in deinem Herzen ist. Er weiß ganz genau, was in deinem Herzen ist. Aber durch die Umstände bringt er dein Herz zum Vorschein. So, was bringt das? Sagen wir, da ist was Böses in deinem Herzen und jetzt wird es offenbar. Ja toll, was soll das denn? Der Herr prüft unsere Herzen und reinigt sie. Dieses Bild vom Goldschmied gefällt mir gut. Er läutert sie. Was passiert da? Es passiert unter Feuer, es passiert unter Hitze, dass der ganze Dreck nach oben kommt. Und dann nimmt der Schmied diesen Dreck weg. Und dieses Gold wird rein. Und das macht Gott mit unserem Herzen. Und deswegen haben wir Umstände in unserem Leben, die uns auf die Palme bringen. Du denkst, das war aber ein Sturm wieder. Richtig. Du reagierst, wenn Dinge in deinem Leben geschehen. Ja? So, Sprüche 3, Vers 6. Jesus war mitten im Sturm. Und jetzt steht in Sprüche 3, Vers 6, auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Moment mal, auf allen Wegen erkenne nur ihn. Ja, aber es gibt doch Wege, die sind nicht gut. Genau. Hier steht nicht in dem Wort, auf all den guten Wegen erkenne ihn. Dann wird der Weg noch schöner werden. Sondern hier steht, auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Aber wie funktioniert das dann in schlechten Dingen? Wie kann ich da ihn erkennen? Du kannst ihn erkennen. Und du sollst ihn erkennen. Und es werden in deinem Leben Umstände kommen, die du nicht toll findest und die du fragwürdig findest oder wie auch immer. Aber die sind da, um das hervorzuholen, was in deinem Herzen ist, damit der Herr dein Herz reinigen kann, läutern kann. So, und du hast die Möglichkeit, da wo du bist, auf deinem Weg, auf den Umständen zu fragen, Herr, wo bist du da? Und dann denkst du vielleicht, aber er ist nicht da. Jesus ist mitten im Sturm. Er ist da. Er ist da. Es ist nicht so, dass er nicht da ist. So, 2. Korinther 4, Vers 17. Jetzt kommen wir ein bisschen auf, was ich am Anfang gesagt habe, zurück. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. So gut. Ich sinne gerade viel über Herrlichkeit nach, deswegen liebe ich gerade jeden Bibelvers, der mit Herrlichkeit ist. Und wusstest du, wie viele Bibelverse es mit Herrlichkeit gibt? Das macht meine Arbeit echt schwer. Das ist alles voll Herrlichkeit. Alles. Und dann gibt es, muss ich kurz ausweichen, der hebräische Begriff von Herrlichkeit. Der umfasst ja nicht nur das Wort Herrlichkeit, sondern dann guckst du in der Bibel auch, was mit Ehre übersetzt wird oder mit Reichtum übersetzt wird. Und da gibt es einen Haufen voll Bibelstellen. Das ist alles voll. Ich habe gedacht, ich mache mal einen Kurs über Herrlichkeit. Das wird Jahre dauern, bis ich da fertig bin. Aber ich bin begeistert von jedem Vers, den ich da finde. Und dann gibt es im Griechischen ja auch noch das Wort Herrlichkeit. Auch nochmal unterteilt in verschiedene Begriffe, wie es im Deutschen übersetzt wird. Und dann, gut, jetzt sind wir hier. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Hä? Was schaust du bitte an? Das Unsichtbare. Ja, aber Moment mal, man kann das Unsichtbare doch nicht sehen. Jetzt sind wir wieder am Anfang, kannst du dich erinnern? Man kann Gott nicht sehen, der ist unsichtbar. Achso, interessant, red weiter. Die Bibel sagt, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. So, die Bibel sagt selber, das ist das Coole an dem Wort Gottes, das Wort Gottes legt das Wort Gottes oftmals aus, und das Wort Gottes sagt, wir können das Unsichtbare schauen. Halleluja. Ah, denn das Sichtbare ist, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Wir sind imstande, das Unsichtbare zu sehen. Gott will uns die Augen öffnen, dass wir das Unsichtbare, dass wir die unsichtbare Welt sehen, dass wir diese ganzen Dinge sehen, die Situationen verstehen. Was steht eigentlich dahinter? Wenn wir mit Menschen reden und die sind beleidigend zu uns, was steht dahinter? Was ist das Herz dahinter? Das ist so wichtig, dass wir da hineinkommen. Das wird unser Leben erleichtern und wir werden verstehen und wir werden diesen Prozess in unserem Herzen mit in Gang setzen und mit kooperieren mit dem Heiligen Geist und nicht dagegen steuern, weil wir denken, die sind immer alle gemein zu mir. Und die müssen doch mal alle lieb sein zu mir. Gott inszeniert manchmal so eine Wanderung. Und immer wieder. Und es gibt manche Leute, die gehen immer wieder und die denken dann immer, warum sind die alle immer so komisch? Aber alle anderen denken, warum ist der so komisch? Es geht um dein Herz. Weißt du, und auch wenn andere sich falsch verhalten, geht es um deine Reaktion in diesem Ganzen, was wichtig ist. Ja. Amen! Okay, das war gut. Dankeschön. Es ist so gut, sich mit dem Wort eins zu machen. Das ist so super, dass du das so machst. Das finde ich echt klasse. Das begeistert mich direkt und genau, machen wir weiter. So. Was möchte ich sagen? Bist du gerade in deinem Leben irgendwo am Sinken? Siehst du gerade die Welle und du fürchtest dich und sagst, wie soll das werden? Wie soll das gut werden? Wie soll das funktionieren? Vielleicht sind da gerade Wellen, das können kleine Wellen sein, das können große Wellen sein. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Manchmal sind es kleine Wellen. Weißt du, das kann nur mal sein, der Kaffee schmeckt sonntags morgens mal anders. Das ist für manche schon, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn heute los? Und das geht alles schief. Weißt du, das ist so viele Dinge. Können irgendwie, und der hat mir nicht richtig Hallo gesagt und die Umarmung war nur halb und nicht ganz und was weiß ich, da gibt es Dinge und du denkst, warum ist es so? Der Herr inszeniert Dinge in der Gemeinde. Wir müssen das verstehen. Weißt du, damals hatten wir viel, viel mehr Krach in der Gemeinde innerhalb. Warum? Weil wir gedacht haben, die sind alle blöd. Und das hat jeder gedacht. Also fast jetzt, ne? Aber mal überspitzt gesagt, weißt du? So, aber wenn wir dann lernen zu sagen, hey, ich will das Herz des anderen verstehen lernen. Warum macht er das, was er macht? Lass mich das verstehen. Ja? So, das ist wunderbar, das zu verstehen. Ja, wenn da jemand ist und der hebt die Arme nicht im Lobpreis, wäre doch mal gut, statt immer dich darüber aufzuregen. Ich sag das jetzt einfach so, ich habe im Lobpreis die Augen zugehabt. Ich habe nicht gesehen, wer die Arme hoch hat oder nicht. Wenn du fragst, warum redet er jetzt von mir? Ich habe nichts gesehen. Wenn du dich angesprochen fühlst, Halleluja, ist der Herr. So, und auf jeden Fall... Ne, ich ruder da falsch nicht zurück, also. So. Und vielleicht saß da jemand neben dir, da stand jemand neben dir und hat gesagt, warum hebt er nicht seine Arme? Aber weißt du, es wäre doch gut, mal die Person zu fragen. Vielleicht hat die Armprobleme. Und du kannst für die beten. Und vielleicht sagt die Person, weißt du, ich finde das immer so schwer, die Arme zu heben. Ach so, okay, wir können ja beten, dass es vielleicht leichter geht. Oder kannst Tipps geben, pass auf, da gibt's verschiedene Armhaltungen. Ne, es gibt auch Halbmast, ne, oder so, ne. Und dann kannst du eine Lehre geben, ne? Kannst direkt hier die ganzen Salbungen, ne? Je nachdem, wie du drauf bist, ne? Und dann sagst du, nee, grundsätzlich kein Lobpreis, Bekehrung. Ah, gib deine Gabe aus, ne? Aber du kannst einfach das Herz verstehen, warum, wieso, weshalb. Oder es ist jemand, der sagt, ich verstehe gar nicht, warum muss man die Arme heben? Ach so, du hast kein Verständnis darüber. Ja, dann kann ich dann verstehen. Dann wäre es mir auch zu blöd, die Arme zu heben. Verstehst du, wenn wir das Herz dahinter nicht kennen, denken wir einfach nur, ja, die Person, die hebt nicht die Arme. Die ist böse. Die mag Gott nicht. So, ne? Aber wenn wir dann verstehen, Moment, weißt du, so ticken wir manchmal, wir machen dann Schlussfolgerungen, Gedankenfestungen, das wird immer wilder. Und dann kommt irgendwann die Person und dann hebt die mal die Hände, ach, ja, ja, jetzt auf einmal, ja, ja, ja. Weißt du, und die hat vielleicht eine OP hinter sich, oder ich weiß es nicht, weißt du. Aber wir machen dann immer diese Gedankenfolgen, die dann kommen, und das ist nicht gut, wir richten dann Leute. Und es ist so wichtig zu verstehen, wenn du etwas nicht verstehst oder auch dich über jemanden in der Gemeinde aufregst, frag doch einfach mal. Und in vielen Fällen, wie oft haben wir das erlebt, da kam jemand zu mir und hat gesagt, oh, die und die Person, die hat das und das gemacht. Und dann habe ich gesagt, hast du die Person schon mal gefragt? Nein! Es ist selbstverständlich für manche, hinter dem Rücken zu reden, aber wenn du dann sagst, hast du die Person gefragt? Nee! Das ist doch normal, die Person erstmal zu fragen. Und dann habe ich dann mal eine Sache, jemand kam und hat gesagt, also die und die Person und ja das und das gemacht und das geht gar nicht. Und dann habe ich gesagt, hast du mal mit der Person schon gesprochen? Nee, weißt du, ich bete und segne. Und dann habe ich gesagt, das ist sehr fromm von dir. Aber besser wäre, du gehst hin und redest mit der Person, weil ich glaube, wenn du ihr das sagen würdest, die würde sofort dich um Entschuldigung bitten. Ah, ich weiß nicht, ich probiere es aus. Ich sage, ich kenne diese Person. Die würde das machen, die ist so lieb. Und weißt du, wenn wir die Herzen voneinander kennen, werden wir die Herzen auch verteidigen. Und da wird jemand was sagen und es passt einem nicht und du sagst, ich kenne das Herz, das meinen die nicht böse. Das meinen die nicht böse. So viel, weißt du, denken irgendwie so, ja, was machen die jetzt schon wieder da und was wollen die jetzt und was macht der jetzt oder was ist da oder was weiß ich. Ich kann mich nur erinnern, früher in der Leitung, ach du meine Güte, wenn wir mal überlegt haben, jetzt machen wir in der Gemeinde dies oder das. Die Gemeindenstunden, die waren sehr intensiv. Und dann hat die arme Leitung versucht, dann irgendwie zu sagen, sag mal, wir wollen das machen. Ja, warum denn? Wieso das denn? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ist doch alles gut, wie es war. Warum müssen wir das machen? Das Logo, kann ich mich noch erinnern, mit dem Logo. Da hatte dann der Frank ein Logo gezeichnet und hat gesagt, sollten wir das Logo? Da war was los. Wieso sollen wir das Logo? Was bedeutet das überhaupt? Was ist das? Was meint das? Was ist das? Die Gemeinde schon eine Stunde übers Logo gestritten. Da waren Dinge, wenn heute erinnere ich mich lebhaft und wir können darüber lachen zurück, ne? Aber das will ich nicht nochmal haben. Das war, ach du meine Güte, ne? Was da alles los war. Aber weißt du, das ist das, wenn die Herzen nicht einander erkannt sind, sondern wird immer, ich habe jetzt ein neues Logo, war das alte nicht gut genug? Und da stand einer auf, und das alte Logo, weil er das den einen damals vor 100 Jahren das Logo da irgendwie entworfen hatte und da war dies und das und ja, und warum nicht das und warum? Und da war was los. Ich kann es euch sagen, ich weiß noch, einer Gemeinde schon, die Susi kam das erste Mal in die Gemeinde. Und dann habe ich zu Susi gesagt, Susi, du musst nicht hier in die Gemeindestunde kommen. Und Susi gesagt, warum? Habe ich gesagt, nee, das ist okay, ja, aber ich bin Mitglied. Ich sage, ja, ich weiß, aber weißt du, das ist einfach nur so Zeug. Also, Und die Susi, aber doch, ich will. Weißt du, und dann habe ich schon gedacht, die kommt nie wieder. Wenn die einmal in der Gemeindestunde war, die kommt nie wieder in den Gottesdienst, habe ich gedacht, nie wieder. Und dann ist sie in die Gemeindestunde gekommen. Ich habe gedacht, Hilfe. Und dann ging's los, da war irgendein Krach. Und die Susi saß da. Und dann beugte sie zu mir, ist das immer noch so? Und ich glaube, da habe ich, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber das ging noch, ne? Ich habe gesagt, das geht noch. Weil ich das, das geht noch. Und das war meine Sorge. Wenn dann Frischbekehrte kommen, ich habe gehofft, hoffentlich kommen die nie zur Gemeindestunde. weil ich dann gedacht habe, hoffentlich kommen die noch mal wieder. Aber weißt du, ne? Aber weißt du, die Herzen werden einfach offenbar. Weißt du, wenn jemand einfach was macht, was dir nicht passt, da kommt das einfach hoch. Und die Gemeinde ist der Ort der Herzens-OP, weil Gott an deinem Herzen interessiert ist. Und deswegen werden Dinge kommen, hundertprozentig, die dir nicht passen. Das können Kleinigkeiten sein. Ich kann einfach nur sagen, was fällt mir jetzt ein? Zum Beispiel, ne, haben wir jetzt geschrieben in die Gruppe mit dem Kuchen, ne, bitte zum Familiengottesdienst und das, ne, wollen das. Stell mir das vor, einfach ein Beispiel, ne? Wenn du jetzt denkst, boah, woher weiß der das, ne? Fühl dich angesprochen, ne? Und dann sagst, warum darf ich jetzt keinen Kuchen mehr sonntags mitbringen? Was
soll das? Wenn ich den backe von meinem Geld, so meine Sache?
Wenn du jetzt da sitzt und sagst, ah, oh, ja, ja, darüber haben wir gesprochen.
Das sind einfach Dinge, die hochkommen. Ne?
Aber, weißt du, das können Kleinigkeiten kommen. Und dann regt man sich einfach auf, ja, warum dies, warum das? Oder,
und dann gehört klein, und die kommen dann hoch und ja, aber das geht doch gar nicht. Warum machen die das denn jetzt so? Warum macht die das denn jetzt so? Also, warum ist das denn so?
Du bist kein Huhn, du bist ein Schaf. Du musst aufhören, so rumzugackern. Das ist auch nicht gut für das Herz und für den Kreislauf.
Na, das ist nicht gut.
Du musst dann wieder in die Ruhe kommen, die Hand vom Powerknopf nehmen. Und einfach, okay, das, ne, einfach überholen mal lassen und sagen, was ist das Herz? Wie sieht das Ganze denn von hinten da aus jetzt? Ne? So, aber weißt du, das ist so wichtig, wenn du denkst, du bist hier in der Gemeinde und nie wird irgendwas kommen in deiner Gemeinde, was dich anstößt, dann hast du Gemeinde nicht verstanden und nicht verstanden, wie der Herr arbeitet. Das ist die Wahrheit. Wir wollen das alles, jetzt bin ich in der Gemeinde und jetzt muss alles gut sein. Und hast du das schon mal gewusst, ne? Ich glaube, da steckt ein versteckter Plan des Herrn dahinter. Ging mir auch so. Du kommst in eine Gemeinde das erste Mal irgendwo hin und denkst, oh, ist das schön! Das ist die beste Gemeinde auf der ganzen Welt! Es ist alles schön, der Lobpreis, die Leute, hier gibt es nichts, was verkehrt ist. Halleluja! Und dann kommt's, ne? Irgendwann bist du dann Mitglied und so kurze Zeit danach, kurze Zeit danach ist irgendwas, wo du denkst,
was? Sind die total bekloppt? Hätte ich das vorher gewusst?
Ich denke, der Herr hat so einen Vorhang, wo wir so dann in die Gemeinde kommen, denken, ah, schön. Und dann wird der Vorhang weg und du kriegst erstmal einen Schrecken. Weißt du, manche, die heiraten und die haben ihre Frau nie ungeschminkt gesehen. Ne? Und dann heiraten die und dann am nächsten Morgen auf einmal,
wer bist du?
Na, ich bin deine Frau. Was hast du gemacht? Ich habe einfach mich gewaschen, ne? So, abgeschminkt, Entschuldigung. Ne? Aber weißt du, ich denke, so ist es so ein bisschen mit der Gemeinde. Wir kommen rein und auf einmal werden Dinge offenbar. Und dann, warum ist das so? Weil der Herr dann guckt, wie unser Herz tickt und wir können daran erkennen, wie gehen wir damit um? Was tun wir? Was machen wir? Der Rick Prinz hat das mal so gesagt. Er hat gesagt, weißt du, es gibt keine perfekte Gemeinde. Wenn du eine perfekte Gemeinde gefunden hast, machst du sie mit deinem Eintritt unperfekt. So, und weißt du, das ist so, wie Gott einfach arbeitet. Und ich hoffe, dass uns das einfach hilft, zu verstehen, da sind Stürme, die kommen. Aber weißt du, was interessant ist, was ich gut finde? Du denkst vielleicht, ich habe das Thema verloren. Ah, ich bin immer noch mittendrin. Wenn du eine Person siehst und du denkst, das Ganze umherum, das sieht chaosmäßig aus. Aber auf einmal erkennst du Jesus in dem Herzen der Person. Wunderbar. Wer von euch kennt Todd White? Ich finde es so cool, ne? Wenn Leute den sehen, denken die, was ist das für einer? Und er hat mal gesagt, wenn er das erste Mal irgendwo in der Gemeinde ist, setzt er sich gern ganz hinten hin, ne? Und die Leute kommen, dann wollen die ihn auch bekehren, manche und so, ne? Der hat alles so Dreads und so, ne? Also richtig cool. So. Und auf jeden Fall hat er dann manchmal, um die Religiösen richtig zu ärgern, wurde er dann als Sprecher nach vorne gerufen. Und dann hat er dann so Beatbox gemacht, weißt du? Vorne. Einfach mal so eine Minute. Weißt du? Einfach so. Bevor er sich vorgestellt hat, einfach so. Und dann hat er dann gesagt, ne? Beurteile das Buch nicht am Einband, sondern am Inhalt. Und weißt du, und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir es verstehen, auch innerhalb der Gemeinde, dass wir verstehen, es geht um das Innere. Was ist eigentlich das jetzt? Was ist eigentlich die Motivation für jemanden, dass er dies oder das macht? Weißt du? Es kann sein, guck mal, zum Beispiel, jemand wischt den Flur und du rutschst aus. Und denkst du, die Person ist so gemein! Warum hat die das nass gewischt? Das ist doch nur, damit ich ausrutsche. Aber wenn du dich mit ihr unterhältst und sagst, so viel Liebe und also ich putze das gerne so, ich schub alles weg und das war besonders dreckig und da habe ich es schön nass gemacht, alles. Und, oh, und auf einmal erkennst du das Herz und denkst, ach, die hat das gar nicht gemacht, damit ich ausrutsche. Das sind alles vielleicht lustige Beispiele, aber so sieht das in Praxis, in der Gemeinde, in der Praxis mit kleinen Dingen, die eigentlich lächerlich sind, kommen die Dinge einfach hoch. Weil das schafft, das ist einfach der Herr, ne? Das schafft einfach, diese Dinge hochzuholen. Was passiert, wenn wir fallen in diesen Dingen? Weißt du, was passierte, als Jesus sank? Petrus war das. Sorry, habe ich jetzt verwechselt. Petrus. Als Petrus gesunken ist, was passiert da? Guck mal, hör dir das mal an. Ja. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Weißt du, was passiert ist? Sogleich war die Hand Jesu da. So, wenn du fällst in deinen Umständen, wenn die Wellen wieder hoch sind und die ganzen Umstände in der Familie, in der Ehe, auf Arbeit oder was auch immer, finanziell, die ganze Palette, du kannst wissen, auch wenn du fällst, ist das nicht schlimm, weil Jesus da ist. Weißt du, und das ist das auch, was manche denken, ich muss ja perfekt auf dem Wasser laufen, das muss ja auch gut aussehen. Weißt du? Bei wem von uns sieht das manchmal gut aus, wenn wir im Glauben wandeln? Manchmal krabbeln wir und bewegen uns langsam fort. Aber weißt du, es geht nicht darum, so alles perfekt und du darfst nie fallen oder dies und das. Wenn du fällst, die Hand des Herrn ist da. Weil du verstehst, auf dem Sturm bist du, oder im Sturm, bei dem Wasser bist du nicht allein. Jesus sagt doch nicht, komm raus aus dem Boot, fang an im Glauben zu laufen, aber weh, du kriegst es nicht perfekt hin. Dann gehst du unter. So ist der Herr nicht. Also heute Morgen ist irgendwie ein reger Toilettengang. Ne? Sollen wir mal 5 Minuten Pause machen, dass alle mal können? Ich halte es noch aus. Hoffentlich macht er keinen Aufruf, wo ich umfalle. Und, oh. Entschuldigung, das war jetzt. Das war gerade in meinem Herzen, jetzt kam es raus. Es tut mir leid. Ich bin noch in Arbeit. Ui, Entschuldigung. Manche Dinge denkt man, da habe ich laut gedacht. Habe ich es gut. Bevor wir einen Aufruf machen, kannst du mal schnell auf Toilette gehen. So. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. In deinem ganzen... Jesaja 43, Vers 1. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Die Furcht bringt dich runter, die zieht dich runter. Aber Gott sagt, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Das ist, was Gott sagt, fürchte dich nicht. Ich habe dich, Amen, komm zusammen. Fürchte dich nicht. Wow. Das war gut, Empfang auch. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und jetzt hör dir das an. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Jesus sagt nicht, es werden keine Ströme und kein Wasser da sein. Er sagt, die werden kommen. Aber er sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich bin mit dir in deinen blöden Umständen. Da bin ich mittendrin. Und das ist manchmal das einzig Gute, was da ist, ist Jesus. So. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Das heißt, es werden manchmal feurige Umstände sein, wo du sagst, ich kann einfach nicht mehr. Aber Jesus sagt, du wirst weiter können, weil ich mit dir bin. Ich bin die Kraft in dir, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich und Kusch an Seba an deiner Stelle, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll und ich dich lieb habe. So begebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstatt deines Lebens. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Sonnenaufgang her werde ich deine Nachkommen bringen und vom Sonnenuntergang her werde ich dich sammeln. Das ist das, was Jesus sagt. Er sagt, ich bin mit dir in deinem ganzen Schlamassel drin. Da waren Leute, kennt jemand den Film von euch, Corrie ten Boom? lohnt sich anzugucken. Da geht es um diese ganze KZ-Geschichte und sie ist dann auch mittendrin. Und dann waren da andere Christen, die sagten, warum lässt Gott das zu? Was hat Gott Gutes damit zu tun? Und was bei sich? Und da waren diese zwei Schwestern, die ihren Glauben hochgehalten haben, die Gott verkündigt haben, die die Schönheit Jesu einfach dort in diese ganze Misere reingebracht haben. Wie kraftvoll, wie herrlich. Weißt du, es geht nicht darum, dass wir niemals leiden werden oder Dinge irgendwie in Dinge hineinkommen werden. Es geht darum, dass wir durch jedes Leid mit Jesus zusammen hindurchgehen und zu verstehen, er ist da und er ist nicht abwesend. Das ist eine Lüge, wenn es bei dir drunter und drüber geht, dass er nicht da ist. Er ist da. Erkenne ihn. Schau auf ihn und sag, Jesus, wo bist du? Weil seine Hand ist da, um dich zu retten. Er wird nicht weggucken und sagen, jetzt hast du versagt, jetzt bist du gefallen. Seine Hand wird da sein, um dich zu retten. Bevor die Jünger losfuhren, die haben ja immer gedacht, die kommen um, wenn die auf dem Boot und ein Sturm da waren. Ne? Kennen wir ja schon. So. Und dann sagte Jesus Folgendes. Sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren. Bis er die Volksmengen entlassen habe. So, hier gab es eine ganz klare Anweisung. Ihr werdet ans Ufer ankommen. Er sagte, fahrt voraus. Ist es nicht so, wir haben wundervolle Verheißungen, Bibelstellen, Prophetien, Berufungen, Salbungen, alles Mögliche. Aber weißt du, wir können uns irritieren lassen von den Umständen und wir vergessen einfach, was ausgesprochen worden ist oder was wir gelesen haben. Wir vergessen es einfach durch die Umstände und dann fürchten wir uns. Wir sehen auf das Sichtbare und sind falsch beeindruckt. So der Teufel verursacht durch viel Krach und Lärm, dich einzuschüchtern. Und er weiß ganz genau, wenn er es schafft, dich zu entmutigen oder Furcht oder Zweifel in dein Herz zu sehen, wirst du anfangen zu sinken. Aber was der Herr weiß, ist, wenn der Teufel das schafft, ist meine Hand da, um dich zu retten. Und es ist nicht alles vorbei und alles aus. Hebräer 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Auch wenn der Sturm um dich herum tobt, weißt du, Jesus hing am Kreuz und das war schlimm und grausam, aber er schaute auf die Freude, die vor ihm lag. So, Jesus war auch in Umständen, die nicht schön waren, todesbedrohlich und dann auch wirklich zum Tod geführt haben und so weiter. Aber er schaute auf das, was wirklich war, auf das Unsichtbare. Er sagte, das ist das, wofür es sich lohnt, das ist das, worum es geht. So möchte ich dir Mut machen, wo du bist in deinen Umständen, wo du gerade bist oder du regst dich gerade auf und du bist kurz davor, den Powerknopf zu drücken oder wie auch immer. Weißt du, Jesus ist mittendrin, du bist da nicht allein. Bist du nicht irgendwie und jetzt sinke ich und was wird passieren? Es wird Folgendes passieren. Seine Hand wird da sein, um dich rauszureißen. Sprüche 24, 16. Denn siebenmal fällt der Gerechte. Und doch steht er wieder auf. Du kannst fallen und fallen. Aber die Berufung bei dir ist nicht liegen zu bleiben. Die Berufung ist aufzustehen. Aufzustehen, zu sagen, hey, wir greifen das neu. Du bist berufen aufzustehen, egal wie oft die Hand des Herrn einfach dich ergreifen muss, weißt du? Aber nimm sie immer wieder an und sag, ich werde immer wieder aufstehen, ich werde immer wieder für den Herrn gehen. Ich werde mich nicht runterreißen lassen, ich werde nicht sagen, so das war's und dies. Und ich werde sagen, nein Herr, deine Hand ist da und mit dir werde ich über Mauern springen. Mit dir werde ich das schaffen. Und du sagst vielleicht, ja, aber weißt du, ich bin schon so oft gefallen. Ich bin schon so oft, weißt du, und trotzdem wird der Herr dich immer wieder rausziehen und immer wieder ist seine Hand da, die sagt, komm. Fürchte dich nicht. Komm mit mir. Weißt du, das ist das Wunderbare. Die Jünger im Boot, die haben dieses Erlebnis nicht gehabt. Die haben diese Begebenheit nicht gehabt. Die haben nur gesehen. Was haben sie gesehen? Ja, da ist einer aus dem Boot gegangen, ist er gesunken. Zum Glück sind wir hier sitzen geblieben, ne? Aber was sie auch nicht erlebten, war die Hand des Herrn. Die Augen, in die Petrus blickte. Und er schaute Petrus an, wie kraftvoll, und dann zog er ihn hoch. Weil Jesus stand. Meinst du schaffst es, Jesus runterzuziehen? Ein Menschen ja, aber Jesus zieht dich hoch. Einzig allein, was du machen musst, ist, hilf mir, Herr. Und da ist seine Hand da, und er zieht dich hoch. Und die Wahrheit ist, in all deinen Umständen kommst du ohne den Herrn sowieso nicht klar. in all diesen Dingen, in all dieser Ungerechtigkeit, wo du vielleicht auch drin bist, kommst du sowieso nicht ohne den Herrn klar. Es werden immer wieder Dinge sein, wo du ans Ende deiner Kraft kommen wirst und sagen wirst, Herr, ich brauche dich. Und der Herr sagt, endlich hat er es begriffen. Hier bin ich. Und vielleicht ist heute Morgen so eine Situation in deinem Leben, wo du an irgendeiner Stelle sagst, ja, das betrifft mich. Das ist genau meine Situation. Das ist das, wo es bei mir gerade drum geht. Dann kannst du einfach Folgendes machen. Ich werde gleich einfach noch beten und du kannst einfach aufstehen und du kannst einfach sagen, indem dass du einfach sagst, Herr, ich komme hier zu dir, hier bin ich. Einfach wie als ob du deine Hand so ausstreckst, indem du einfach aufstehst und sagst, Herr, hier ist mein Leben, hier bin ich. Halleluja. Vater, ich danke dir. Du bist so gut zu uns, Herr. Herr, ich danke dir, dass du einen guten Plan mit uns hast, Herr. Und ich danke dir, dass deine Hand da ist, um zu retten. Immer wieder, auch wenn wir fallen, Herr. Herr, wir vergessen das manchmal. Wir sehen, wie Sünder zu dir kommen und ihnen wird alles vergeben und alles ist Geschichte auf einmal und dies und das. Aber so oft vergessen wir einfach als Hausgenossen auch, dass wir sagen, Herr, ich bin auch hier mittendrin. Hast du mich vergessen? Aber ich danke dir, dass du uns nicht vergisst. Dass du sagst, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Ich würde dich niemals vergessen. Herr, ich danke dir, dass deine Hand da ist, um zu retten. Und so wie die Bibelstelle, die wir gelesen haben im Jesaja, es ist so wunderbar, dass du gesagt hast, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich werde jetzt mal etwas vorproklamieren und du wirst deinen Namen dort einsetzen. Ich sage einfach vor, Stefan, fürchte dich nicht. Stefan, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Stefan. Du gehörst mir. Stefan, wenn du durchs Wasser gehst, dann bin ich bei dir. Und Stefan, wenn du durch Ströme gehst, dann werden sie dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, Stefan, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Stefan, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Du bist teuer in meinen Augen. Stefan, du bist so wertvoll. Und ich habe dich so sehr lieb. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich bin mit dir. Du wirst mich nicht mehr los. Ich bin dein Gott. Und mitten in deinem Chaos, Stefan, hör das. Mitten in deinem Chaos, spricht der Herr, bin ich da. Ich wanke nicht. Ich strauchel nicht. Ich knicke nicht ein und ich sinke auch nicht. Aber wenn du, Stefan, strauchelst, stolperst, sinkst, ist meine Hand da. Und weil ich nicht strauchle, kann ich dir helfen, wenn du strauchelst. Ich stehe fest, wo du unfest stehst. Und meine Hand ist jederzeit bereit, dich zu retten. Willst du mir deine Hand heute Morgen geben? Da, wo du dein Chaos gerade siehst, willst du mir deine Hand heute Morgen geben? Da kannst du es einfach als eine prophetische Handlung machen, dass du einfach deine Hand nimmst und die Hand Jesu einfach ergreifst. Stell dir einfach vor, du bist gerade da und bist gerade nicht wirklich an der Oberfläche da, wo Jesus ist. Dass du einfach seine Hand greifst, spürst, wie seine Hand kommt, deine Hand nimmt und dich einfach zu ihm zieht.